Hallo und herzlich willkommen bei Gerrit on Air und zu meinem 14-teiligen Podcast-Special zu meinem Buch Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo. Jeden Sonntag gibt es einen inspirierenden und unterhaltsamen Talk mit einem ganz besonderen Gast. Und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Lisa Ortgies ist deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin. Sie ist bis heute das Gesicht der Sendung Frau TV beim WDR und war nebenbei Kolumnistin der Zeitschrift Emma. Lisa ist aber auch Mutter, erfolgreiche Autorin und eine Powerfrau, die etwas zu sagen hat. Und hier ist sie jetzt. Hier ist Lisa Ortgies. Hallo Lisa.
Hallo, ich freue mich.
Oh Mensch, wie cool. Ich freue mich total, dass wir uns endlich hören. Man darf ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja durch eine Agentur miteinander verbandelt und wir haben so viel voneinander gehört, aber noch nie so richtig miteinander geredet. Aber jetzt.
Ja, ich finde es großartig, sich erstmal über die Stimme eigentlich kennenzulernen, so zaghaft. Aber so langsam wird es auch Zeit, dass wir uns mal in Real Life treffen.
Aber wirklich. Auch. Hashtag Real Life, wegen Corona ja bisher nicht gegangen, aber umso besser, wir heute nur Stimme, passend zum Thema Kapitel 7 meines Buches, die laute Welt und die leise innere Stimme. Darum geht's heute und du bist dafür der perfekte Talkgast und ich habe mir dich total gewünscht, weil ich ja viel über dich erfahren habe im Laufe der letzten Monate. Und du moderierst ja nicht nur Frau TV, sondern du bist ja Journalistin schon seit 1994 und hast ganz viel erlebt und ganz viel gemacht. Wie hast du es geschafft, deine innere Stimme in dieser Medienwelt zu behalten?
Ich fand es schon schwierig und ehrlich gesagt finde ich, ist das ein lebenslanger Lernprozess. Ich muss immer noch mal ab und zu stocken und sagen, okay, warum bist du jetzt nochmal schlecht drauf? Was ist jetzt eigentlich los? Oder wenn ich so ein bisschen dann kränke, ich habe ja auch so ein größeres Gesundheitsproblem gehabt und manchmal kommen die Symptome dann weiß ich meistens, okay, du hast irgendwie gegen dich selbst irgendwas entschieden oder gemacht und dann brauche ich eine ganze Zeit lang, um drauf zu stoßen, was war es denn eigentlich?
Und wie äußert sich das bei dir? Also darf man ja sagen, das kann man glaube ich auch, ne, ist öffentlich, du hattest ja 2017 ein...
Wenn du auf den Herzinfarkt, genau, 2016 und 2017. Ich habe verlernt, auf mein Herz zu hören und das hat dann gestreikt, so würde ich es mal, kann man es auch beschreiben, ja.
So kann man es auch beschreiben, ja, also ich hatte ja meine Hörstütze verloren, auf mich zu hören, also haben wir ein ähnliches Ding, nur in einem anderen Organ.
Oh je, das wusste
ich nicht. Ich glaube, okay. Das sagt einem ja immer viel und wie hast du das damals... dann für dich danach bewertet? Also du hast jetzt, na klar, die weise Nachsicht quasi, ja, ich habe gelernt, auf mein Herz zu hören, aber wie war der Prozess bis zu dieser Erkenntnis?
Naja, erstmal bekommst du ein ganz klares Feedback von der Medizin, die sagen, eigentlich haben sie ja nichts zu suchen, sie sind, jetzt nicht lachen, aber sind viel zu jung dafür, also das geht eigentlich sehr viel später los, rund 15 bis 20 Jahre. Also mindestens 15. Und da war es mal ein Rätsel, woher kommt das jetzt? Ich hatte weder Diabetes noch irgendwie vorher irgendwie Herz-Kreislauf-Probleme oder sonst was. Retrospektiv, so ist es ja leider, Gerrit, ist mir klar geworden, dass es natürlich Warnzeichen gab. Und dass ich, angefangen bei der Körperhaltung bis hin zu meinem seelischen Leben, bis hin zum Äußerlichen, was ich so gemacht, geplant, organisiert habe und alles versucht habe zu schaffen, natürlich viele Fehlentscheidungen getroffen habe. Mhm. Also Fehlentscheidung ist eigentlich ein doofes Wort. Man trifft Entscheidungen, manche gehen in die eine und die andere Richtung.
Und die haben Konsequenzen.
In beiden gibt's was zu lernen.
Genau, so ist es, ja.
Genau, die haben Konsequenzen und das wie ich gerade gesagt habe, verlernt, aufs Herz zu hören. Da waren ganz klare Botschaften, die ich erst im Nachhinein kapiert habe.
Zum Beispiel? Magst du ein Beispiel verraten?
Also zu viel Bälle in der Luft. Mhm. Alle Projekte machen, die an dich herangetragen werden, statt darauf zu hören, wohin zieht's mich? Wo ist Sehnsucht? Wo komme ich in Flow? Das fand ich so spannend bei deinem Buch, dass du zum Beispiel Momente beschrieben hast, wo man eine Musik hört, einen Text liest, irgendwas und du hast eine Gänsehaut. Mhm. Oder wie du das beschreibst, habe ich sofort andocken können. du hörst eine Musik und du hast Tränen in den Augen. Und dann ist es ein deutliches Zeichen, nicht, dass da immer irgendwas in der Vergangenheit ist, was dann hochkommt an Erinnerung, sondern dass da eine ungestillte Sehnsucht ist. Und wie ich festgestellt habe, oft auch ein Potenzial, das nicht gelebt wird. Das macht wahnsinnig traurig. So.
Ja.
Und das kommt dann hoch, habe ich überhört. Mhm.
Was glaubst du, warum passiert es, dass Menschen wie du, wie ich, wie andere da draußen, die sich damit jetzt identifizieren können, verlernen, zuzuhören?
Ich glaube, weil sie denken, sie müssen dauernd Output liefern, weil Leistung, wie ich finde, heutzutage oft damit verwechselt wird, dass du ständig die Rampensau bist, vorne bist, was mitteilen musst und was liefern musst. Und das Produktive, das so im Kontemplativen steckt und in sich gehen und wo die Fantasie dann loslegt, im Stillen, die wird einfach nicht gewertschätzt. Und es wartet niemand mehr ab, bis dann was kommt, sondern alle müssen ganz schnell liefern. Sozialen Medien musst du was raushauen, ein Bild raushauen und ein Filmchen raushauen. Und du musst einen Job haben, ein Projekt haben. Wenn dich jemand fragt, was machst du denn, kriegen die meisten ja schon Schweiß auf der Stirn. Und das hatte ich auch schon, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich ständig rechtfertigen für das, was ich tue und dass ich genug leiste und tue, was auch typisch ist für meine Generation. Auch auf dem Fuß hat es mich erwischt. Und ja, das andere gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Das ist eigentlich das Produktivere.
Ich finde das ganz schön, was du gesagt hast mit dem keine Zeit mehr für das, was kommt. Also das, ja, das haben auch ganz viele meiner Klienten zum Beispiel, die ich coache, die dann immer sagen, ja okay, alles habe ich verstanden. Und jetzt, dann sage ich, hey, jetzt warte doch mal kurz, was kommt. Also ja, warte doch, lass doch, ja, spür doch jetzt mal nach. Also ich frage zum Beispiel immer, wie fühlst du dich jetzt? Und dann sagen die, ja, wie soll ich mich jetzt fühlen? Dann sage ich, na ja, wie fühlst du dich denn jetzt? Also wann fragst du dich das dann mal? Jetzt nutzt doch die Chance, dass du dich jetzt mal fragen kannst, weil jetzt bist du ja deswegen hier. Und dann ist das für viele ganz schwer, einfach dieses auszuhalten, was kommt denn jetzt? Also Langeweile gibt es ja auch nicht mehr, seitdem es Smartphones gibt, gibt es ja auch keine Langeweile mehr und an Bushaltestellen sitzen und einfach nur verharren in dem Moment. Seitdem zücken wir alle das Smartphone und dieses, was kommt, ist echt aus der Mode. Und ich finde, das hast du gerade total mega toll formuliert. Was kommt? Punkt, 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 Fragezeichen, so, ne?
Und das musste ich aber auch erst wieder lernen. Also ich musste lernen, Gedanken hochkommen zu lassen und diese Spannung auszuhalten. Das beschreibst du wunderbar. Es ist nämlich eine Spannung da drin irgendwie. Stimmt. Und gefühlt, wie fühlst du dich? Diese Frage ist eine der schwierigsten überhaupt, finde ich. Das war ein ganz langer Lernprozess, weil ich erstmal am Anfang, als ich dann ja auch mit Therapie und so angefangen habe, aufgrund dieser Sache, erstmal dachte, oh, was will die denn jetzt? Was weiß ich? Ja, hab gerade keinen Hunger, keine Ahnung. Ich konnte es gar nicht sagen. Mhm. Ich habe es total verlernt. Und dieses reinzufühlen und einmal durch den Körper zu scannen und zu merken, warte mal, wenn ich jetzt genau hinhorche, dann ist die Kehle vielleicht ein bisschen zu. Und wenn ich ganz ehrlich bin und hinspüre, dann ist da ein Druck im Magen oder so, weißt du? Mhm. Sich einmal selbst durchzuscannen und sich dafür auch nur die Zeit zu nehmen, hatte ich auch total verlernt. Ja, weil man ständig was ausspucken und was liefern muss, sozusagen. Und auch auf die Frage eine schnelle Antwort. Überleg dir, du triffst draußen jemanden, der fragt dich, hey, wie geht's dir denn? Wie oft ist diese Frage eigentlich wirklich ernst gemeint? Mhm. Stell mal vor, man würde dann an so einem Scheißtag wirklich auspacken, da laufen die Leute ja schreiend weg. Also es ist so, ne, das ist einfach verlernt worden, weil es kulturell bedingt einfach nicht angesagt ist, da eine ehrliche Antwort zu geben und auch in sich anzudocken bei sich selbst und auf eine Antwort zu warten. Das ist gut ausgedrückt, genau.
Ich habe damals das gelernt, als ich vor 9 Jahren auf dem Jakobsweg war, dann bin ich nach meinen Hörstürzen bin ich den gelaufen. Und ich musste dann wirklich diese Erfahrung in Spanien, in der Pampa, der Weg geführt ja nur durch die Pampa da irgendwo, musstest du dann echt lernen, weil ich hatte die Knie entzündet, weil ich mich völlig übernommen hatte, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Ich saß auf jeden Fall da, musste auf den Bus warten. Und dieses auf den Bus warten hat bei mir wirklich die Wunder bewirkt, kann ich echt sagen. Also das war einer dieser Wunder auf dem Jakobsweg, die einem begegnen, für mich an einer stumpfen Bushaltestelle irgendwo im Nirgendwo zu sitzen und zu vertrauen, dass mein Bauch mir gesagt hat, der Bus wird kommen. Weil das ist nicht wie bei uns, ne, wo dann die 380, hält dann alle 3 Minuten oder so, sondern der kommt halt wirklich nur so 1 bis 2 Mal am Tag. Und der hat manchmal auch 2 bis 3 Stunden Verspätung, so wie das in Spanien halt so, ne, manjana, wie das so ist. Das
kannst du in Deutschland mit der Bahn jetzt auch durchaus erleben. Aber nur mal ganz nebenbei. Bus vielleicht nicht, aber Bahn doch, ja, ist
ein kleiner Diss, ja, sehr gut. Deutsche Bahn, genau. Ne, und da habe ich das echt gelernt, da zu sitzen und nicht zu wissen, wo kommst du an abends und sitzt du da vielleicht immer noch oder auch bei Weggabelung auf dem Jakobsweg, wo du wirklich dich fragst, okay, super, hier ist keine Muschel, hier ist kein Pfeil. Jetzt spüre ich mal mich rein. Welchen Weg nehme ich, links oder rechts? Und es wird gleich dunkel in einer Stunde und du musst noch irgendwie in eine Alberge kommen und du hast keinen Empfang, weil dein Smartphone spuckt dir das nicht aus. So, dann stehst du da und dann lernst du echt zu vertrauen. Das hat Happe Kerkeling in seinem Buch ja auch so toll beschrieben damals. Du lernst einfach deine Intuition wieder zu vertrauen. Und dann gehst du automatisch den richtigen Weg. Ich glaube, es gibt also eine Handvoll Leute, die in all den 100 Jahren, die Leute den Jakobsweg laufen, tödlich verunglückt sind. Es gibt einfach keine, weil die alle, die auf sich hören und sich und lernen, auf sich zu hören, die gehen den richtigen Weg. Ganz witzig.
Okay, das ist, wenn ich höre dir gerade atemlos zu und dachte gerade, also ich habe auch dazu gelernt, aber gerade was Orientierung angeht, da die innere Stimme, ich wäre panisch. Ich stände da und würde, glaube ich, heulen, bis mich jemand abholt. Aber ich habe es auch noch nicht gemacht. Mal gucken. Das ist ein guter Hinweis. Bei mir, ich habe das noch nie mit Orientierung versucht, mit der inneren Stimme. Eher so bei Kontakten, Menschen, Jobs und so.
Ja, ich glaube, dass Orientierung, das ist, was heute so ein bisschen der innere Kompass eigentlich sein könnte und sollte und müsste. Mhm. Weil wenn man jetzt überlegt, was da draußen gerade los ist und wir nicht, also ich sage ganz ehrlich, ich gehe nicht in den Wald mit einer Maske ständig. Das ist einfach mir zu doof. Das ist natürlich ein heikles Thema, aber ich sage das jetzt einfach mal, weil im Wald sagt mir mein Grundgefühl, ich bin allein im Wald. Warum sollte ich jetzt eine Maske aufsetzen? Also man muss auch so ein bisschen sich auch an sich selber orientieren und jetzt einfach mal auch mal nicht nur Echos von außen, sondern mal, was fühle ich denn gerade? Ist das jetzt gerade okay für mich? Und ich glaube, dass einen die Intuition auch, jetzt nicht aus medizinischer Sicht, aber die schützt einen auch in gewisser Hinsicht.
Also da würde ich dir aber auch mit meiner ganzen Intuition zustimmen. Ja. Also ich glaube auch aus medizinischer Sicht ist das schwer in Ordnung, weil die Aerosole, glaube ich, nicht vom Wind in den nächsten Wald getragen oder so in die Stadt getragen werden. Ja. Alles gut, weißt du? Also ich glaube auch, dass man ein Gespür dafür hat, ob man andere jetzt behelligt, belämmert, belästigt oder ihm wehtut oder so. Ne? Ja. Das ist auch etwas, was man intuitiv spüren kann eigentlich.
Sehe ich auch so. Nächste Frage, das hatte ich mir hier noch überlegt, das wollte ich gerade noch mal einhaken bei dir. Du hast ja auch Bücher geschrieben. Und du setzt dich ja vor allen Dingen nicht nur durch deinen Job bei Frau TV, sondern auch durch deine Historie setzt du dich stark für Frauen und Emanzipation ein, was ich ja großartig finde. Ich habe ja auch den Frauen ein ganzes Kapitel gewidmet in meinem Buch, weil ich das so wichtig finde, dass wir da noch mehr machen. Und vor allen Dingen, wir Männer müssen den Mund aufmachen für die Mädels. Warum glaubst du, ist gerade die Intuition bei Frauen oft so, dass sie noch so von der Gegenwart beherrscht ist, die eigene Intuition. Und noch nicht so an der Oberfläche, wie das Männer sagen, ja, oh, das Auto kaufe ich jetzt, mein Bauch sagt mich sowas kaufen. So. Bei Frauen, die haben das natürlich genauso. Aber warum ist das noch so ein bisschen auf dem Weg? Warum trauen die sich noch nicht, dieser inneren Stimme zu vertrauen? Was glaubst du? Ist zumindest mein Eindruck in meinem Coaching-Alltag. Ja. Vielleicht siehst du es ja auch anders.
Ich glaube, es ist ambivalent beziehungsweise zwei Seiten. Ich erlebe viele Frauen, die eine wahnsinnig tiefgehende Intuition haben und einen wahnsinnigen Vorausblick. Mhm. Ich erlebe oft durch die Sozialisation, dass die sehr vorausschauend planen und organisieren können und viele Dinge vorwegnehmen und in Betracht ziehen, die im Vergleich Männer aus dem Bauch heraus erstmal anders entscheiden. Mhm. Ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber unter Umständen in der Politik und so weiter oder in der Finanzwelt würde ich jetzt auch behaupten, wenn es da mehr Frauen gäbe, wäre da weniger Unruhe und weniger Katastrophen.
Absolut, stimme
ich
dir komplett
zu. Also es ist nicht genetisch, dass wir uns da gleich einig sind. Mhm. Ich bin überhaupt kein Anhänger der These, dass das in der DNA steckt, sondern das ist ansozialisiert. Das kann jeder lernen, wie er es braucht. Ne? Ja. Du brauchst auch Rampensäure, die jederzeit aus dem Bauch raus entscheiden und dafür für einen Fun-Faktor sorgen oder so. Brauchst du auch. Aber auch das, warum die sich nicht trauen. Riesenthema, das nach wie vor aktuell ist. Ich wundere mich manchmal, weil das vor 30 Jahren schon Thema war. In manchen Dingen, es gibt da schon nach wie vor eine Überanpassung an Strukturen und an Gegebenheiten, an vermeintliche und an Rollenbilder. Und wenn du jetzt in so eine Gymnasialklasse reingehst, kriegst du immer noch, wenn du fragst, erstmal gar keine Antworten von den Mädchen, was sie so vorhaben oder von den jungen Frauen. Und wenn du nachbohrst, kommt schon ganz schnell das Konzept, ja, also arbeiten, wenn Kinder kommen, doch lieber nicht. Und da muss ich mal gucken, was kommt. Und ich muss mal gucken, wie das mit meinem Zukünftigen klappt und wie es in der Berufswelt, wer mich will und wer nicht. Also es ist wahnsinnig viel Anpassungsbereitschaft, mit der die immer noch an den Start gehen. Und ich glaube, das spielt wahnsinnig große Rolle, die Erziehung. Und ich habe selber beobachten können, dass da eher das Zeitrad so ein bisschen zurückdreht. Also es wird wahnsinnig betont, was Jungs brauchen, was Mädchen brauchen. Ja. Und das gleiche Verhalten wird völlig unterschiedlich behandelt. Ein Beispiel aus der Schule, das ich mitverfolgen konnte, eine Schlägerei bei einem Jungen führte dazu, dass die beiden Aufbeulde, ist ja auch ein blödes Wort, aber weißt du, was ich meine, dann einmal zusammengesteckt wurden, sich die Hand geben mussten, etc. Bei einem Mädchen, das sich mit einem Jungen gerauft hat, führte der Weg direkt zum Schulpsychologen, weil man sich gefragt hat, was ist, stimmt nicht mit der, ja, dass die sich körperlich auseinandersetzt. Körperliche Auseinandersetzungen und sich spüren sind für alle Kinder wichtig. Mhm. Und wenn dabei niemand verletzt wird, ist es auch wichtig, dass das auch körperlich passiert. Es wird vollkommen unterschiedlich bewertet. Und das geht wirklich in der Kita los und setzt sich bis ins, ja, übers Gymnasium, wo dann doch die Erwartungshaltung ist, ich kann kein Mathe, weil ich bin weiblich. Selbstzuschreibung, ja, die überhaupt nicht stimmt. Ja. Sonst hätten wir in anderen Ländern nicht 50% Mathematikstudentin, manchmal sogar mehr, oder Physikstudentin. Das läuft gerade in unserem Land, das so fortschrittlich sein will, komplett falsch irgendwie so, unbeobachtet und es wird alles zur Kenntnis genommen. Ja, fängt in der Kita an und geht bis ins junge Erwachsenenalter. Da ist echt noch eine Menge zu tun.
Ich finde das auch und ich bin beruhigt, dass du das sagst, weil ich komme mir immer doof vor, wenn ich das so in den Raum stelle, aber ich erlebe es halt tagtäglich. Ich arbeite mit so vielen Frauen und ich erlebe immer, dass die haben eine Wahnsinnsintuition, aber sie nutzen sie nicht, sie vertrauen ihr einfach nicht.
Ja.
Und ich sage dann immer, nach einer Stunde, siehst du, wie weit wir schon sind nach einer Stunde, so schnell bin ich mit manchem Mann nicht. Und jetzt, wie gesagt, nicht genetisch, aber nur um das mal klar zu machen, sage ich immer, ihr habt das viel mehr an der Oberfläche, nur ihr lasst das so selten raus, weil ihr irgendwie, das Wort Überanpassung finde ich mega, ihr habt das irgendwie so an die Seite gesteckt, so wie im Auto in die Seitentasche, weißt du? Und das ist zwar griffbereit, aber irgendwie benutzt man es einfach nicht, wenn man denkt, naja, das läuft hier ja nicht so.
Dann denk ich würde so zusammenfassen.
Wie du es machst.
Genau. Ja. Genau. Ich würde so zusammenfassen, dass Frauen sehr darin geübt sind und dahin erzogen werden, dass sie zuerst auf die Erwartungen der anderen lauschen. Mhm. Und genau hinfühlen. Was wird von mir erwartet? Was wollen die? Was muss ich tun, um geliebt zu werden? Und damit ist deine innere Stimme verstummt.
Ja, genau. Echo.
Glaube ich.
Bam. Ja, genau. Einfach drüber. Und dann kommt, finde ich, natürlich bei vielen Kulturen natürlich sowieso die Religion obendrauf und die ganzen dogmatischen Dinge und dann noch kulturelle Einflüsse und so weiter. Und zack, ist man eigentlich schon leise. Und dann sind wir auch schon beim Thema. Dann, wenn die äußere Stimme verstummt, sage ich immer, verstummt auch die innere. Das ist eigentlich, die sind Zwillinge. Ne? Und
richtig.
Da kann man dann eigentlich nichts machen in dem Moment, außer sich komplett wieder auf den Weg begeben, alles von vorne auszubuddeln und zurückzudenken, wie es mal als kleines Kind war, als man einfach gedacht hat, gemacht hat, getan hat, was man wollte. Und wenn man jemandem nicht die Hand geben wollte, dann sollte man es dann als Erwachsener vielleicht auch einfach mal nicht tun.
Genau, ich musste noch einen Knicks machen, sage ich dir. Das war ein Ding.
Oh Gott, wirklich? Wusstest du echt?
Ja, das gab's noch. Dass ich vor Verwandten besuchen und so dann eingebläut bekam. Oh. Wenn wir da ankommen, machst du bitte einen Knicks.
Ich glaube,
musste mein Bruder natürlich nie. Da haben meine emanzipatorischen Anfänge. Da war mein Start, sage ich dir.
Da war dein Start. Da hast du richtig schön einen Staffelstab bekommen. Ist ja so, jetzt geht's los. Ja.
Also mir ist das schon als Kind aufgefallen. Also sofort. Ich fand diese Ungleichbehandlung unfassbar, dass ich da irgendwelche Höflichkeitsregeln ausgeben muss, auf die ich gar keinen Bock habe. Und habe gedacht, wieso muss der das nicht? Und das setzte sich auch fort. Ich bin katholisch erzogen das muss ich dir jetzt nicht erklären. Da stößt man ganz, ganz, ganz schnell auf wahnsinnig viele Fallhöhen und Missstände und Schräglagen. Ne? Und das, wenn man schlau genug ist, das zu merken, dann fängst du auch irgendwann an, innerlich zu rebellieren.
Aber jetzt mal im Ernst, glaubst du wirklich, dass das dich heute dazu gemacht hat, ein Stück weit, dass du deshalb diese Stimme bist, die sich für Frauen einsetzt, weil du diese Erfahrung halt gesammelt hast?
Das war schon prägend.
Ja,
und im Journalismus hat sich dann die Möglichkeit geboten. Ich wäre jetzt auch ohne Frau-TV und vielleicht nicht wahnsinnig schnell in die Richtung marschiert. Ich glaube, Artikel hätte ich schon in die Richtung geschrieben, aber das war natürlich auch eine Plattform, wo ich dann, die mir entgegengewachsen ist und ich der. Also ich hatte erst diese Sachen, die mich wahnsinnig aufgeregt haben oder so, gesellschaftliche Entwicklung, wie gesagt, Kirche, eine Prägung und habe diese Wut mit mir rumgeschleppt und dann so ein bisschen angefangen, damit was zu machen, journalistisch und dann war ich in dieser Sendung drin und plötzlich war dafür der Weg frei. Das war natürlich großartig. Mhm. Das hat einfach gepasst. Also aber diese Stimme war vorher da in die Richtung. Ganz klar.
Mhm. Wann hast du irgendwann sowas wie ein klingt immer so doof, ne? Aber weil es zum Thema Stimme passt, so einen Ruf gehabt, sagt man eigentlich nur in theologischen Berufen, aber so einen Ruf gehabt, wo du gesagt hast, so, das war jetzt für mich der Punkt, jetzt will ich Journalistin werden? Oder kam das durch Zufall? Also wenn man deine Vita liest, dann denkt man, bei Wikipedia jetzt erst ist so zufällig, ne? Das ist so geworden und hast du da ne beim NDR und dann zack beim WDR und dann hat sich dein Weg da so gebahnt, wie das ja oft so ist in der Medienbranche. Aber gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich will jetzt meinen Mund für die aufmachen, die Unterstützung brauchen?
Also da sagst du, das muss mich unbedingt um diesen Wikipedia-Eintrag kümmern. Ich weiß gar nicht, wer den geschrieben hat.
Das schreibt immer irgendwelche Leute. Das ist ein Kampf ohne Ende, ich sag's dir.
Genau, da muss ich mich mal drum kümmern. Also das war beidseitig sozusagen. Ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, ich bin Stimme für jemanden, weil ich will auch gar nicht für andere Frauen Stimme sein, sondern ich will einfach was erzählen, worüber andere sich dann eine Meinung bilden können. Ich verstehe mich, Entschuldige. Es räuspern wieder, muss man beantworten. Die Frage, wo das herkommt.
Das machen wir gleich als letztes. Ja.
Es ist, glaube ich, psychosomatisch so ein bisschen. Aber ich habe mir das nie vorgenommen und habe Frauen immer so wahrgenommen, dass ich mit denen auf Augenhöhe sprechen möchte. Und es gibt welche, die sich nicht selbst vertreten können, das ist richtig. Und die einen Hinweis brauchen, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Aber es ist beides. Und es ist immer eine ganz eine Gratwanderung, diesen Weg zu finden und sich nicht aufzuschwingen zur derjenigen, die definiert, was jetzt irgendwie ja feministisch oder was Emanzipation oder was Gleichberechtigung ist. Ja. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Da habe ich auch viel dazu gelernt, weil natürlich Emanzipation auch unterm Kopftuch teilweise steckt. Ja. Also und Empowerment. Aber ich würde sagen, ich möchte mehr auf Augenhöhe sein und viel von anderen erfahren. Es hat hin dahin gewechselt, dass ich viel mehr zuhöre und andere Lebenswelten versuche zu verstehen. So, je älter ich werde. Also das ist so der Benefit, finde ich. Dass man nicht mehr dauernd darauf aus ist, sich damit irgendwas zu profilieren oder in diesem ganzen Meinungsgehacke irgendwie den Finger hochzuhalten und gesehen zu werden.
Ja, das ist, was du meinst.
Ne, das ist irgendwie, wenn das der Antrieb ist, finde ich, wird es schwierig. Und hast du so eine Kakophonie von Stimmen, die sich gar nicht mehr gegenseitig zuhören, nur noch versuchen, was loszuwerden. Das ist so ein bisschen Beschreibung Social Media, was da gerade abgeht.
Absolut. Und ich finde auch schön, dass du beschrieben hast jetzt quasi, dass man nicht sich für die Frauen einsetzt, sondern mit den Frauen einsetzt. Also ich sage auch immer, wir Männer, habe ich gerade schon mal erwähnt, wir müssen nicht für die Frauen sprechen, sondern wir müssen mit den Frauen sprechen. Also wir müssen ändern, dass die müssen weiter kämpfen und weiter ihren Weg gehen und weiter sagen, hey, das geht so nicht, wir wollen das so nicht, wir wollen das anders haben für uns, was haben wir verdient, wir sind 50% der Weltbevölkerung, aber wir Männer müssen wirklich aktiv unsere Stimme erheben, aber nicht für die, sondern mit ihnen, damit es klar ist, dass es wir sind eins, also nicht wir für die, sondern wir mit denen, ja, genau.
Das ist auch immer so ein Missverständnis. Ich versuche auch immer Männern zu sagen, Feminismus ist für euch. Ihr werdet entlastet. Genau. Ja? Also ihr könnt Verantwortung abgeben. Ja. Und ihr habt Leute auf Augenhöhe und wir stemmen das zusammen sozusagen. Mhm. Ich würde aber noch, darf ich dir sagen, was ich mir von Männern wünsche?
Ja, jetzt die Gelegenheit.
Gar nicht so. Ich finde, ich würde so gern wissen, was sie denken über Sachen und wo sie eine Stimme haben und wo sie eine innere Stimme auch haben zu bestimmten Bedingungen oder gesellschaftlichen Veränderungen, weil es eine Menge gibt, über die ich echt rätsel. Ich Männer beteuern in Umfragen seit 20 Jahren, dass sie eine größere Rolle in der Familie spielen möchten, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten, dass sie die Arbeit aufteilen wollen. Ich glaube, dass viele Paare so an den Start gehen. Wichtiges Stichwort beim Thema Emanzipation oder Gleichberechtigung. Und im Laufe der Beziehung und im Laufe ihres Berufslebens wird das immer weniger und wird diese Stimme immer kleinlauter und passen die sich irgendwie an. Und wenn du guckst, was sie dann tun, also was folgt der Stimme, also das Handeln ja eigentlich, dass ich das umsetze, dann sind es zum Verschwinden geringer Prozentteil zum Beispiel in Elternzeit über längere Zeit, mehr als die typischen 2 Monate. Und so ein verschwinden geringer Anteil geht in Teilzeit und lässt die Frau dann mal größer werden beziehungsweise unterstützt die. Also es passiert so wenig. Das läuft in anderen Ländern so viel, im Norden natürlich vor allen Dingen, Schweden, Norwegen. Mhm. Ich würde gerne wissen, warum die ihrer Stimme und dem ihren Wünschen nicht folgen. Ich würde gerne mal wissen, dass sie das formulieren. Was hält sie ab und was hält sie auf und was stoppt sie?
Also ich sende mal einen Aufruf an euch da draußen, wenn da Männer sind da draußen, bitte meldet euch mal, weil mich würde es auch interessieren. Ich kann jetzt ja nur mal für mich antworten, was ich glaube. Und ich glaube, es ist der identische Grund, also einfach aus meiner Coaching-Erfahrung als Theologe, als Coach der Persönlichkeitsentwicklung, jeden Tag, egal ob Mann oder Frau, sie teilen das gleiche Schicksal. Die Männer, ich glaube, wenn sie 2 Monate in Elternzeit sind, haben das Gefühl, dass durch die Echos, die sie in der Vergangenheit gehört haben, sie nicht ihrer Rolle gerecht werden, wenn sie es so tun, wie sie es gerne, wie sie es fühlen und wie sie es gerne tun würden. Weil ich glaube, dann werden die Stimmen im Kopf so laut, die Mathelehrer von früher, die Fußballcoaches, die Fußballtrainer, mein Volleyballtrainer von früher, die sagen, ja, aber du musst doch jetzt das anpacken und du musst doch jetzt dafür sorgen und du musst doch jetzt deine Familie versorgen. Ich glaube, dass die Echos auf der Seite genauso laut sind, wie die Echos bei den Frauen, die sagen, ja, nee, ich überblicke lieber mal das Ganze und pack meine Intuition, wie gesagt, in die Autoseitentasche und das machen wir auch lieber doch so, wie das die anderen auch machen. Ich glaube, das ist identisch. Nur sie sind halt überhaupt keine Freunde, die beiden Echos, weil dadurch ändert sich halt eben nichts. Und ich merke immer, für mich ist die Lösung, zum Beispiel ein Schulfach einzuführen, wenn es nur eine Stunde in der Woche wäre, ab der ersten Klasse das Fach Achtsamkeit, wo es einfach darum geht, dass Jungs mal sich mit sich befassen, wie sie Jungs sind und warum sie Jungs sind und wie Jungs auch sein dürfen und dass Mädchen das eben genauso tun und dass das als okay behandelt wird, wie es eben ist und wie die Kinder fühlen. Ich erinnere mich da an eine fantastische Doku, die mir das klar gemacht hat. In England gibt es eine Schule, wo die wirklich eine Stunde in der Woche Achtsamkeit haben. Und
cool.
Das passt jetzt nicht zu dem Thema Männlein und Weiblein, aber mir geht es darum, die haben dann die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen erzählt. Kennst du die?
Mit dem Haus, das ja, umgeblasen wird, richtig. Und so? Mit dem Wolf?
Richtig. Ja. Der Wolf und drei Schweinchen, baut ein Haus aus Stein, eins aus Stroh, eins aus Holz. So, der Wolf pustet das Stroh weg. Die anderen Schweinchen gehen zu den anderen Schweinchen ins Haus, dann brennt er das Holzhaus nieder, sondern ist nur noch das Steinhaus. Die drei kleinen Schweinchen gehen da rein. Der Wolf versucht wieder, die zu fassen, kommt da nicht ran. Am Ende macht er sie doch tot. So, jetzt fragt die Lehrerin dann die Kinder im Stuhlkreis an dieser Schule, was sagt ihr jetzt? Dann sagen die meisten Kinder, ja, der Wolf ist voll böse, der will einfach die Schweinchen essen. Dann sagt sie, okay, noch jemand anders. Ja, also, meldet sich ein Kind, ja, also ich finde, der Wolf ist gar nicht so böse, weil Wölfe essen halt Schweinchen und der hat halt Hunger, das hat er ja gesagt vorher und eigentlich ist er gar nicht nur böse, weil der hat einfach nur Hunger und das ist ja nun mal Natur so. Sagt sie, genau, wir müssen aufhören, quasi, das sind die Guten, das sind die Bösen. Natürlich tut einem das emotional leid, aber der Wolf ist nicht per se schlecht und das geht halt um Achtsamkeit. Die Kinder lernen, aus einer anderen Perspektive zu gucken.
Ja,
und ich finde, dieses Schulfach, das spannend. Würde uns wirklich helfen in unserer Sozialisierung, was Frauen und Männer und Mädchen und Jungen.
Hat meine volle Unterstützung.
Ja.
Ja. Fände ich großartig, weil die dann entweder einfach auf ihr eigenes Potenzial, auf ihre eigene ganz individuelle Stimme hören würden und nicht auf Rollenbilder, wie sie zu sein haben als Mädchen oder Jungs. Ja. Du wirst automatisch zu dir geführt und achtest darauf. Und da ist jeder auch auf Augenhöhe und jeder gleich. Ja, da gibt's keine Unterschiede.
Richtig.
Du bist einfach individuell. Also ich glaube ja auch fest daran, dass Menschen sich dass die Bedingungen nicht so laufen, dass sie sich zu Männern und Frauen entwickeln, sondern vor allen Dingen zu den Menschen, die sie sein können und sein sollen.
Mhm. Mhm. Super. Ich sehe es genauso. Ich merke schon, wir könnten eigentlich eine ganze Podcast-Reihe zusammen machen. Jetzt wolltest du aber noch was über Reusband wissen.
Ja, genau. Pass auf, das geht jetzt gerade wieder los. Und ich merke dann bei bestimmten Gesprächen, eigentlich fühle ich mich total wohl mit dir und bin entspannt. Und das ist ja auch nicht doll, aber vor allen Dingen so gegen Abend und durchaus bei Gesprächen mit Freunden oder Menschen, die mir auch sehr nahe stehen, fange ich irgendwann, legt sich was auf die Stimme drauf und ich fange furchtbar an zu räuspern. Und dieses Gespräch, das im Flow ist, kommt total ins Stocken. Mhm. Und die sind dann auch irgendwann irritiert. So, jetzt kommst du. Sag mir mal, was das sein könnte.
Also, es gibt natürlich jetzt nicht so die
und ich räusper mal dabei.
Genau. Also erstmal, Glas Wasser hilft immer. Und es ist auch besser als räuspern. Weil, wenn du räusperst, dann klatschen deine Stimmbänder so doll aneinander, dass sie dem Gehirn melden, Achtung, Achtung, Verletzung auf den Stimmbändern. Wir werden aneinander geschlagen. Lieber produzieren wir mehr Schleim, damit wir die Stelle wieder schmieren. Also produzierst du quasi immer Schleim. Und nach dem Schleim räusperst du dich wieder und dann kommt noch mehr Schleim, weil das Gehirn die gleiche Meldung bekommt. Und somit wirst du mit Schleim überfrachtet und räusperst dich irgendwie kaputt. Ja, das ist so das Prinzip auf der Bühne. Oh, es bringt überhaupt nichts, sich zu räuspern. Du schiebst quasi den Schleim nur eine Etage höher. In 3 Minuten ist er wieder unten. So. Deshalb Wasser ist das Einzige. Der Grund, warum das entsteht, gibt's auch mehrere Gründe. Natürlich Atmung. Wenn du nicht richtig atmest, schubbern deine Stimmbänder aneinander. Gerade wenn man emotional wird, atmet man schlecht.
Ah.
Gerade wenn man aufgeregt ist, atmet man schlecht. Und gerade wenn man etwas Wichtiges zu sagen hat, atmet man schlecht. Weil man mit der Emotion so oben in der Brust ist, logischerweise beim Herzen und in der anderen Gehirnhälfte, dass die Atmung natürlich nicht bewusst geschieht, sondern völlig unbewusst. Und dann schubbern die Stimmen ineinander und dann hast du so ein Gefühl, ne? Da piekt was.
Ich verstehe.
So, das heißt, man muss einfach üben, zu atmen in richtigen Momenten und vielleicht einfach manche Dinge auch, sag ich immer, überdenken, wenn du dich permanent bei jemandem räuspern musst. Dann kommt der da vielleicht auch einfach was hoch im wahrsten Sinne des Wortes.
Ah, ne? Verstehe.
Vielleicht
triggert
der irgendwas. Ich hoffe, ich trigger bei dir nichts, weil du dich räuspern musst. Ich glaube, das ist jetzt einfach, wenn man viel redet und schlecht atmet, dann ist das der Hauptgrund. Also in 95% der Fälle. Ne?
Das ist total wichtig, was du gerade sagst. Weil heute Morgen, also bevor wir jetzt gesprochen haben, war auch einiges Emotionales, Familiäres los. Und das hat sich auf meine Stimme gelegt, merke ich gerade.
Das geht total drauf.
Wichtiger Hinweis. Und
Stimme
das ist
gleich
noch
Seele.
Da.
Seele gleich Stimme. Mhm. Ja, das ist, du kannst das da alles ablesen, wenn du schlecht geschlafen hast oder du hattest, dir ist was hochgekommen oder du bist seelisch belegt, ist deine Stimme belegt. Die macht exakt das, was du machst.
Ah, das ist so spannend, das ist auch ein super Seismograf. Guck mal, ich habe mich noch gar nicht so damit beschäftigt. Das ist super spannend, Gerrit. Nehme jetzt sofort was mit hier.
Ganz hiermit ist die Einladung ausgesprochen, dass wir uns auf einer Parkbank treffen und wir schnacken auf der Parkbank weiter. Ihr seid leider alle nicht mehr dabei da draußen, aber ihr hört vielleicht danach davon.
Sehr cool.
Da reden wir weiter. So, Lisa, jetzt, mit Blick auf die Uhr, müssen wir jetzt noch die letzte Rubrik einläuten, die da heißt, vervollständige bitte den Satz. Machst du mit?
Ja, okay. Oh, ich komme da immer unter Druck. Apropos
Nein,
Räuspern. Okay.
Lass dir. Schön atmen, dieser Atem durch die Nase rein, durch den Mund raus. Meine schwerste Entscheidung in meinem Leben war?
Für den Job, den ich jetzt mache.
Mich berührt es sehr, wenn
ich in Kontakt bin mit Menschen, im richtigen Kontakt.
Ich glaube an
mein Potenzial und das Potenzial anderer Menschen und daran, dass Menschen eigentlich im Grunde gut sind.
In meiner größten Lebenskrise hat mir geholfen,
zuzuhören.
Ich liebe das Leben,
weil es jeden Tag eine Überraschung bereithält, wenn ich bereit bin, hinzuschauen.
I like. In meinem Leben möchte ich
noch ganz viel von anderen lernen und mein Potenzial weiter so leben, dass andere was davon haben.
Oh, das ist schön. Das ist so einer Sache dienen, finde ich ganz toll. Ah. Eine Stimme zu haben bedeutet für mich,
im Flow zu sein.
5 Sternchen. Schwierig. Ja, sehr schön, aber wunderschöne Antwort. Im Flow zu sein, das hatten wir hier noch nicht nach all den Podcasts. Ganz schön. In meinem Nachruf, letzte Frage, soll Folgendes über mich stehen.
Oh.
Take your time. Atmen dieser durch die Nase rein, durch den Mund raus.
Okay. Am Ende ist sie doch sie selbst geworden.
Mega. Und dann ohne 11 Meter einfach rein. Geil. Mega. Ja. Lisa, ganz tolle Antwort. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch.
Ich habe zu danken. Das war sehr spannend. Ich habe echt in kürzester Zeit ganz viel gelernt.
Total. Cool. 30 Minuten vergangen wie im Flug. Ich bin total inspiriert von dir. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Lisa hat auch noch einen eigenen Podcast. Könnt ihr auch mal reinhören. Der lohnt sich sehr. Und Lisa, ich sag danke. Wir sehen uns auf der Parkbank.
Gern. Ich freue mich, Gerd. Bald. Noch bei Sonne.
Ja. Also, ciao. Bis nächste Woche, Leute.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Und mit diesem interessanten Gast geht es nächste Woche weiter.
Hello, this is Kim Moak and ich freue mich, wenn Sie hören auf unserem Podcast mit Gerrit. Wir freuen uns, wenn wir haben viele Leute, die zuhören und mitdenken und mitfühlen.